Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, aber du verengst es jetzt auch. Also, nee, sorry, Bert, da kommen wir heute nicht beieinander.
Ist ja auch, also, mal ganz gut.
Nee, ist ja auch mal interessant. Nee.
Noch einmal, wenn man einen Mantel mit vielen Knöpfen hat, ja, und du setzt den ersten Knopf falsch, sitzt das Ding nicht so.
Aber
und wenn
das sagst du ja nur, dass der Knopf falsch sitzt. Ich behaupte ja, der Knopf sitzt richtig. Ja.
Na gut, da sind wir uns dann nicht einig. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Eines der zentralen Probleme, welches ja die Politik und auch die Medien bewegt, sind natürlich die fatalen Verteidigungswirkungen des aktuellen Inflationsschubs, der ja nicht zuletzt von den Folgen des Ukraine-Konflikts ausgelöst worden ist. Diese Frage zu thematisieren, hat die Regierung dann das Instrument der oder einer konzertierten Aktion recycelt. Es gab ja mehrere konzertierte Aktionen schon, die hatten dann unterschiedliche Namen, die hießen nochmal Bündnis für Arbeit, aber es war im Prinzip immer ein Treffen der Tarifvertragsparteien, ergänzt durch Bundesbank, Wissenschaftler, gegebenenfalls ein Vertreter des Sachverständigenrats. Aber meine Einschätzung ist, dass alle diese Gremien bislang letztlich gescheitert sind. Nämlich es geht ja darum, die, wie gesagt, fatalen Verteilungswirkungen des Inflationsschubs irgendwie abzufedern. Und wenn man jetzt ein Gremium um die Vertragsparteien herum baut, dann hat man natürlich die Gruppen, die am meisten unter der Inflation leiden, das sind beispielsweise die Rentner, die Solo-Selbstständigen, die Arbeitslosen, ja eigentlich gar nicht dabei. Du wirst das anders sehen und an meine Einschätzung jetzt sicher richtig stellen. Wie hast du denn das erste Treffen empfunden, auf dem ja letztlich nichts entschieden wurde?
Ja, also Bert, wenn du so vorlegst, muss ich dir jetzt ja fundamental widersprechen. Ja. Erstens ist es ja nicht angetreten, dieses Format, um die Probleme der Welt insgesamt zu lösen, sondern in einer Gesamtschau die Lage mal gemeinsam zu betrachten, die Herausforderung zu sehen und den großen Politikakteuren, und insofern sind natürlich auch die anderen mit dabei, weil der Staat das mit dem Auge haken muss, zusammenzuführen. Also die Lohnpolitik, die Finanzpolitik und ein bisschen anders natürlich bei der Geldpolitik, die europäisch ist, aber der deutsche Statthalter der europäischen Geldpolitik, ich sage das jetzt etwas despektierlich, der Bundesbankpräsident war auch dabei. So, und ja, natürlich sind jetzt nicht die Transferempfänger mit im Bild und die Rentner, aber das ist ja eine Aufgabe, die der Staat hat. Insofern muss der Staat gesamthaft schauen, wo er Bedürftigkeit und Energiearmut auch adressieren kann. Das hat er ja auch schon getan. Er hat schon im ersten Quartal Heizkostenpauschale eingeführt für die Wohngeldbezieher. Übrigens, interessanterweise genau das gleiche Instrument wie nach der Ölkrise 1973. Dort hat man auch den damals Sozialhilfeempfängern einen Heizkostenzuschuss gezahlt, damit sie über die Runden kommen an dieser Stelle. Wir haben ja das Gleiche übrigens auch bei Unternehmen. Auch das war heute nochmal zu lesen. Der Bundeswirtschaftsminister stellt ja 50 Millionen bereitgestellt, um Unternehmen, die von den Energiekosten in ihrer Existenz gefährdet sind, eine Brücke zu bauen. Mhm. Und darum geht es. Und jetzt kann man natürlich sagen, das, was wir als Problem haben, ist eigentlich wirklich in Deutschland verursacht. Denn dieser Inflationsimport ist, wie der Name es sagt, halt in den Weltenergiemärkten und in den politischen Verquickungen, die sich da auswirken, verursacht. Wir sehen aber, es kommt bei uns zum Tragen. Und es gibt ja die These, vielleicht die mal vorangezogen, egal was passiert, so sagen einige, müsste auf jeden Fall die Notenbank die Zinsen massiv anheben. Das würde die Erfahrung lehren. Auch früher die Bundesbank und die Schweizer Nationalbank hätten massiver reagiert, schneller reagiert und letztlich sei die Stabilisierungsrezession dadurch kürzer ausgefallen verglichen mit den angelsächsischen Ländern. Ich sehe das ein bisschen skeptisch, denn wir haben eine andere Lage als in den 70er, was das angeht, auch was die Aufgabe einer europäischen Geldpolitik angeht. Aber insgesamt zeigt sich, es ist ein Problem, das wir nur, sagen wir mal, adressieren können, der in seinen Wirkungen auf uns, nicht in seinen Ursachen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Ja, aber was ist denn dann die Rolle der Tarifvertragsparteien drin? Dass die im Zentrum stehen, habe ich nicht so wirklich verstanden. Nämlich in Gesamtdeutschland sind ja gut 50%, ja etwa ja doch 50% der abhängig Beschäftigten sind nicht tarifvertraglich organisiert. Das heißt, die können durch irgendwelche tarifvertraglichen Abschlüsse ja gar nicht betroffen werden. Ganz abgesehen eben von den Arbeitslosen, den Solo-Selbstständigen und. Deswegen, warum so die Fokussierung auf die Tarifvertragsparteien, wenn es darum geht, Verteilungswirkungen einer importierten Kosteninflation zu beseitigen bekämpfen?
Die Abdeckung des Flächentarifvertrags, du hast es angesprochen, betrifft sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte, hat abgenommen. Aber die indirekte Wirkung ist sehr viel höher. Man kann das dann auf 3/4 aller Beschäftigten beziehen, wo letztlich Orientierungen am Tarifvertrag der jeweiligen Branche auch vorgenommen werden. Also insofern hat das schon eine enorme Signalwirkung und es vor allen Dingen Industriebereichen haben natürlich viel höhere Abdeckung als in vielen Dienstleistungsbereichen.
Naja, aber das besagt ja nichts. Nicht? Es geht ja um die betroffenen Menschen.
Ja, aber die betroffenen Menschen sind am Ende auch durch Tarifabschlüsse indirekt, weil sie Orientierung geben für das, was in den Bereichen stattfindet, weil das letztlich der Marktstandard ist, auch betroffen. Also das Argument halte ich jetzt nicht für sonderlich stichhaltig. Die eigentliche Frage ist, was kann in so einem Rahmen, wo alle Akteure natürlich autonom sind und ihre eigenen Legitimationszusammenhänge haben, passieren? Das ist ja die eigentliche Frage. Die Tarifautonomie, Artikel 9 des Grundgesetzes, Koalitionsfreiheit, gewährt es dort den Akteuren, den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, die Tarifverträge unterschreiben. Die europäische Geldpolitik ist europäisch, wie der Name sagt, aber auch für die Bundesbank hat sich völlig autonom verhalten und sich nie einbinden lassen. Und der Staat hat seine Legitimation in der parlamentarischen Entscheidung und muss von daher die Dinge bringen. Man kann also argumentieren, jeder macht, was er will. Keiner macht sozusagen das, was irgendwie auf den anderen auch positiv und negativ oder bedenkt, was es auf den anderen bedeutet. Ich glaube, dass es darum geht, das aber ein Stück zu ändern. Und das ist auch letztlich das Argument vor über 50 Jahren gewesen. Otto Schlecht, der berühmte langjährige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat mal Ende der 60er Jahre geschrieben, es geht darum, einen gemeinsamen Informationsstand zu haben und über diesen gemeinsamen Informationsstand letztlich die Entscheidungsgrundlagen aller Beteiligten zu verbessern. Das nannte er eine indirekte Steuerung über die konzertierte Aktion. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Ich will dir einmal ein Beispiel nehmen. Du hörst aus der deutschen Wirtschaft, auch von vielen, vielen Unternehmern sehr selbstverständlich, jetzt müsse mal die EZB, ich hatte es eben aus einem anderen Kontext angesprochen, die Zinsen massiv erhöhen. Das ist aber eine Äußerung, wenn ich so will, aus dem einen Politikbereich an den anderen, der umgekehrt überhaupt nicht akzeptiert würde.
Ja.
Also wenn die Geldpolitik sagen, wir müssen mal auf Lohnpolitik, jetzt halt mal Stille und so weiter. Und das ein bisschen mal einzuordnen, darüber auch zu verstehen, was heißt denn, und das ist auch die Aufgabe des Bundesbankpräsidenten in solchen Runde, was sind die Bedingungen der europäischen Geldpolitik? Was muss sie zur Kenntnis nehmen? Worauf kann sie reagieren? Was kann sie auch nicht? Und was ist auch in der gegebenen Situation, das ist ja auch mal die Woche nochmal deutlich gemacht, wo sie zu spät gehandelt hat, aber das ist alles verschüttete Milch. Wie kommt sie nach vorne wieder in einen Aktionsrat? Dann ist sie hinter ganz anderen. So, und da mal ein bisschen Sensibilität zu schaffen über die gegenseitigen Restriktionen, das ist mein Punkt die ganze Zeit gewesen,
richtig.
Das kann hilfreich
Aufklärung
sein.
Aufklärung ist immer gut, aber letztlich geht es ja hier um eine gewisse Kompensation der Verteilungswirkung dieses Inflationsschubs. Okay, es sind viele Maßnahmen ja schon ergriffen worden, die beiden Pakete, 30 Milliarden Euro, sind ja noch gar nicht in Wirkung, deswegen weiß man noch nichts von, aber die eigentlich betroffenen Gruppen sitzen gar nicht drin in der konzertierten Aktion. Insofern hat das doch wohl schwergewichtig etwas mit Lohnpolitik zu tun, nämlich abhängig Beschäftigten sind natürlich von der Inflation betroffen, auch bei weitem nicht so sehr wie die Solo-Selbstständigen, wie die Hartz-IV-Empfänger und. Aber diese Gruppen sind nicht vertreten. Deswegen diese Fokussierung auf die Tarifabschlüsse ist natürlich wichtig, aber die dort Organisierten sind eigentlich nicht die zentral von der Teuerung Betroffenen, das sind andere Gruppen.
Ja, aber die Entscheidung in Tarifverträgen über eine dann in Gang kommende, jetzt nicht wirksame, dann drohende Lohnpreisspirale ist natürlich eine ganz andere Dimension. Du kannst die Akteure, die Betroffenen, die du nanntest, natürlich im Staat relativ zielgenau adressieren. Ich meine, die Wohngeldempfänger, hast du eine Gruppe, das greift über die Sozialtransferempfänger hinaus in die die Steuerpflichtigkeit hinein von Haushalten, die ein Wohngeld bekommen, weil dort eine Grundbedürftigkeit attestiert ist. Die kann ich, und das hat man ja schon erwähnt, mit der Heizkostenpauschale sehr genau adressieren. Und insofern finde ich den Punkt relativ überschaubar. Wir haben in diesem Jahr auch Rentenerhöhung mit 6,2%, die höchste Rentenerhöhung seit langem. Ja. Und dann kann man auch noch mal genau fragen, wo sind dort die Bedürftigen? Ich meine, es ist ja nicht, dass alle Rentner betroffen sind, aber wir haben auch Rentner in der Grundsicherung, denen kann man das ja ebenfalls. Insofern, den Teil halte ich für politisch relativ einfach organisierbar und er hat auch nicht diese makroökonomischen Wirkungen. Aber noch mal gesagt, wenn in der Tarifpolitik Fehler gemacht werden, zahlen am Ende alle dafür, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und sie wird vermutlich aus anderen Gründen als jetzt steigen, sie ist jetzt jüngst gestiegen wegen der ukrainischen Flüchtlinge, die 133.000, die im Arbeitsmarkt jetzt relevant sind und sich um Arbeitsplätze bemühen. Das ist ja sozusagen eigentlich eine gute Aussage, dass sie schon im System der Arbeitsmarktvermittlung sind. Aber das kann doch ganz anders aussehen, wenn es zu einem Gasembargo von russischer Seite kommt. Dann reden wir über eine völlig andere Situation. Richtig. Und das, was jetzt festgelegt wird in der Lohnpolitik, wäre da natürlich dann hochbedeutsam.
Gut, aber das ist natürlich ein völlig anderer Problemzugang. Die konzertierten Aktionen, ob das nur Bündnis für Arbeit heißt und, ging es letztlich eigentlich immer darum, eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Ja, das ist richtig. Aber was wir gegenwärtig haben, ist das Zentralproblem ja auch eine Verhinderung der Lohnpreisspirale. Aber in allererster Linie geht es doch darum, die von der Energiekostenexplosion Betroffenen zu kompensieren. Und dafür halte ich Lohnabschlüsse eigentlich nicht für zentral. Lohnabschlüsse haben eine wichtige gesamtgesellschaftliche Funktion. Sie können aber nicht dazu instrumentalisiert werden, um eben, sagen wir mal, Verteilungswirkungen als aufgrund einer importierten Energiekostenexplosion zu kompensieren. Insofern halte ich das Design dieses Treffens für verfehlt angesichts des thematisierten Problems.
Ja, aber schau doch mal, die Tarifforderung 8% und ähnliches machen ja deutlich, dass man offensichtlich genau das will. Man möchte zumindest in diesen Forderungen artikulieren, dass die Lohnpolitik genau dieses Problem löst. Kann sie aber nicht lösen. Und selbst Jörg Hoffmann, der IG Metall-Chef, hat gesagt, die Tarifvertragsparteien können nicht das Problem der Kaufkraftsicherung bei einem solchen exogenen Schock, wie wir es hier haben, lösen oder völlig kompensieren. Die Frage ist doch aber, und da muss man ja auch nochmal dran erinnern, was ist denn die mittelfristige Orientierung der Lohnpolitik? Wir reden einerseits von der trendmäßigen, das heißt beschäftigungsneutralen Produktivität und der Preisnorm der EZB. Das galt übrigens auch dann, als wir nahe an der Deflation waren. Dann hat man auch das heißt, was ich damit sagen will, Lohnpolitik hat immer auch einen Stabilisierungsauftrag in der Deflation. Da gibt es das schöne Zitat von 2017 vom Internationalen Währungsfonds in seinem Deutschlandbericht, und wo er gesagt hat, naja, ohne eine Wage Inflation, interessanter Begriff, wird es nicht möglich sein, in Europa, in der Eurozone, eine normale Inflationsentwicklung zu organisieren. So. Das war damals ein Punkt und jetzt gilt halt auch, wenn ich aber die Produktivität keine Veränderung habe, da habe ich, was weiß ich, wenn ich hochrechne, 1,5%, sind wir mal großzügig.
Schon großzügig gerechnet.
Ich bin großzügig heute, es ist Sommer und ich packe noch 2% drauf, dann bin ich bei 3,5, vielleicht bis 4. Dann wäre das der Spielraum, der beschäftigungsneutral und eigentlich bezogen auf die Stabilisierungsverantwortung angemessen wäre. Jetzt nehmen wir mal an, das machte man, was jetzt, weiß ich, also wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber nehmen wir das mal an, dann wäre ja doch eine Kompensation gezielt über eine Einmalzahlung, die ja regressiv wirkt, das heißt die unteren Einkommensgruppen besonders trifft, natürlich ein interessantes Beipaket.
Das ist ein Instrument, um eine Lohnpreisspirale zu verhindern, das ist ein wichtiges.
Und trotzdem in diesem Jahr die Energiekosten und möglicherweise auch nochmal im Jahr 2023, man muss da auch mal einen Besserungsschein dranhängen, oder irgendwas, zu schauen, wie dann die Lage ist.
Noch einmal, es ist natürlich richtig, dass es bei der Lohnpolitik darum geht, eine Eskalation in dem Sinne zu verhindern, dass es eine Lohnpreisspirale verhindert wird. Das ist wichtig und richtig und gesamtwirtschaftlich relevant. Aber es geht dabei dann doch nicht, wenn ich die Lohnpreisspirale verhindere, habe ich doch die Probleme der Energiepreisexplosion bei der Mehrzahl der davon Betroffenen nicht gelöst. Noch einmal, ich bleibe dabei, also eine konzertierte Aktion, die ja bislang alle gescheitert sind, das muss man ja auch sehen, sind ja alle gescheitert, ja, mag ein richtiger Ansatz sein, aber das als Modell für die unsozialen verteilungswirkenden Energiepreisinflation ist das ein falsches Konzept.
Ja, aber du verengst es jetzt auch. Also sorry, da kommen wir heute nicht, beieinander.
Macht ja,
ist ja auch mal interessant. Ne? Ja. Nein, aber es ist ja nicht das alleinige Problem der Energiepreise und wie kompensiert man die für die Betroffenen. Das ist ja letztlich, ich habe schon jetzt ein paar Mal gesagt, ja auch eigentlich gelöst. Das Instrument über die Zahlungen des Staates und über auch die Unterstützung der Unternehmen ist organisiert. Mhm. Die andere Frage, und die im Mittelpunkt steht, ist eigentlich hier der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, darüber ein Verständnis haben und was ordnet sich ein für die Politikakteure. Das war die Aufgabe. Das ist auch nicht, also das muss man auch mal die ernst nehmen, die sich da getroffen haben. Es ging nicht ausschließlich um deine Frage. Die hast du jetzt die ganze Zeit da hinein interpretiert. Aber die eigentliche Frage der konzertierten Aktion ist in der Tat, was ist der Beitrag der verschiedenen Politikbereiche in dieser schwierigen Situation? Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, der Bundeskanzler hätte nicht die Idee gehabt, mal alle an einen Tisch zu rufen. Es wäre doch kaum ein Tag vergangen, wo dann nicht, jetzt müsst ihr euch endlich mal zusammensetzen.
Klar.
Also man muss auch mal, finde ich, mal fair mit den Dingen umgehen, wie es sie denn bedeuten können. Erst einmal am Anfang steht das Gespräch. Da steht die Vermittlung der gemeinsamen Einsichten und daraus etwas an Perspektive zu gewinnen. Deswegen, ich finde, man darf die Dinge nicht überhöhen, aber man muss sie jetzt auch nicht immer gleich mit einer Kritik versehen, die auch zu nichts führt, weil man dann ja letztlich handlungsunfähig
noch
ist.
Einmal, also, wenn man einen Mantel mit vielen Knöpfen hat, ja, und du setzt den ersten Knopf falsch, sitzt das Ding nicht so. Und wenn es,
aber das sagst du ja nur, dass der Knopf falsch sitzt. Ich behaupte ja, der Knopf sitzt richtig.
Na gut, da sind wir uns dann nicht einig. Ich halte es wichtig dafür, dass es in Anführungsstrichen ökonomisch vertretbare Lohnabschüsse gibt, die natürlich immer ein Workaround Kompromiss sind, also zwischen den gesamtwirtschaftlichen Belangen, zwischen den Interessen der Arbeitgeber und zwischen den Interessen der Arbeitnehmer. Aber dieser workable Kompromiss, selbst wenn er zustande kommt, hat nur einen marginalen Beitrag zur Lösung des Problems, welches der Anlass war, diesen Tisch oder diese Runde zusammenzurufen.
Ja, was war denn jetzt aus deiner Sicht der Anlass?
Der Anlass war in der Tat, die Verteilungswirkung der energiepreisbedingten Inflation abzufedern. Das kann man überall lesen.
Nee, also das verengst du jetzt und das ist auch vom Bundeskanzler als der Begründung, was man machen muss. Bei der Frage nämlich ging auch genau um die einer Lohnpreisspirale. Es ging letztlich um die Frage auch der gemeinsamen Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderung.
Also
jetzt nehmen wir doch mal erstmal an gemeinsam ein. Das klang nämlich jetzt von allen Seiten ganz anders als vorher. Und ich finde, das ist auch ein Signal an die Gesellschaft, dass wichtige Handlungsakteure, Verantwortliche, eine gemeinsame Sprache finden. Mhm. Das ist ja nicht selbstverständlich, zumal nicht in unseren Zeiten. Nein. Und würde ich auch nicht unterschätzen wollen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber ich will noch mal die eine Frage aufgreifen. Was ist denn deine Meinung zu dieser These, Notenbank müsste jetzt eine Stabilisierungsrezession herbeiführen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Das schwebt ja im Hintergrund. Wenn das die Notenbank macht, können die anderen ja auch machen, was sie wollen. Das ist ja auch egal, weil sie wird die Zinsen so hochprügeln, dass es dann irgendwann kommt sie wieder in die Preisnorm rein. Und die alle gucken natürlich in die Schweiz, ne? Kleines Land, hohe Aufwertung, die Inflation liegt bei einem Drittel von unserer.
Kann das alles vertragen, aber ich glaube, in Deutschland wurde noch gar nicht richtig realisiert, dass die EZB die Europäische Zentralbank ist und nicht die Deutsche Bundesbank ist. Sie haben ja irgendwie noch eine Vereinigung.
Gut, aber wir haben in Europa Europa 8,6%
Inflation. Wir haben 8,6% Inflation. Ja, aber wir müssen haben natürlich die Nebenbedingungen, das steht zwar nicht im Gesetz, dass wir natürlich auch irgendwie den Zusammenhalt dieser Währungsgemeinschaft halten soll. Das heißt, die Koordinaten der EZB sind andere als die der Bundesbank. Das müssten wir einfach akzeptieren. Und das wird ja auch, wird noch immer noch nicht. Herr Söder, beispielsweise bayerischer Ministerpräsident, verlangt endlich, dass Preisstabilität für Deutschland gemacht worden ist. Das heißt, er lebt noch in einer anderen Welt.
Genau.
Insofern ist es richtig, dass man diese Restriktionen der Geldpolitik mit hinzunimmt. Das soll man machen. Ich habe ja nichts gegen runde Tische. Nur man soll das dann bitte nicht verknüpfen mit den Verteilungswirkungen.
Ja, das also ist da der bin Punkt. Ich völlig bei dir. Aber mir fällt schon auf, also nehmen wir mal ein anderes Journal, jetzt mal nicht ausnahmsweise mal das Handelsblatt, das wir ja beide ganz gut kennen. Gibt ja auch so Wochenmagazine. Und da lese ich dann erstaunt am Wochenende, also es sei doch völlig klar, so wurde da geschrieben, dass in solchen Zeiten am besten man stark und massiv die Zinsen erhöhe, alles andere verzögere nur die volkswirtschaftlichen Kosten und lasse sie letztlich höher ausfallen. Ja. Also unabhängig jetzt von einer falschen Sicht auf die EZB, die du ansprichst, die ich teile, viele in Deutschland tun immer noch so, es ist ja nicht die Bundesbank, ganz überrascht, aber es ist halt die aber selbst auf eine europäische Perspektive bei 8,6% Inflation kann man ja das Argument zumindest mal aufnehmen, sagen, was heißt das denn? Soll die EZB die Inflation runterprügeln?
Na, also ich würde erst mal sagen, die EZB hätte die Zinswende schon lange einführen müssen.
Okay, das heißt, da sind wir beieinander,
Herr Draghi hat eine Antideflationspolitik gemacht, wo es keine Deflation gab. So. Und jetzt hat man verzögert und jetzt erhöht man die Zinsen, aber zu einem Zeitpunkt, wo eben nicht die Geldmenge die Ursache der Inflation ist, sondern gegenwärtig haben wir eine importierte Kosteninflation. So, und da muss man anders agieren, als wenn man eine Nachfrageinflation hat. Das wird von vielen meiner oder unserer Kollegen ja völlig verdrängt. Natürlich kann ich eine Stabilisierungsrezession herbeiführen, aber die damit verbundenen Kosten wären also doch ganz immens vom Zusammenhalt der Währungsunion ganz zu schweigen. Und das ist genau das Dilemma, in dem sich die EZB befindet. Das wird nicht kommuniziert. Ja. Sie hat zu lange eine falsche Geldpolitik gemacht und die Geldpolitik muss korrigiert werden, aber für diese Korrektur ist der Zeitpunkt jetzt der falsche.
Siehst du, da sind wir wieder völlig beieinander. Weil mir das nämlich auch, ich das auch genauso sehe, man kann nicht ignorieren, dass man hier ein Problem möglicherweise der Fragmentierung in der Währungsunion hat, wo die aus der einzelnen Volkswirtschaft aus der Kurve fliegen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie die Staatsverschuldung das Problem ist, dass wir da Differenzierungen in den Zinsspreads haben, ist ja auch klar, wenn die Risikolage neu bewertet wird. Aber das halte ich für nicht die zentrale Herausforderung. Aber wir überfordern möglicherweise Teilvolkswirtschaften oder Teilräume in dieser Währungsunion. Und das wird überhaupt nicht gesehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wenn immer gesagt, in den 70er Jahren hat damals die Bundesbank sofort mit der Schweiz, das haben die das gemacht. Ja, klar, sie mussten es auch an der gewissen, das wird ja auch gerne vergessen, sie war ja gerade faktisch erst autonom geworden nach dem Ende von Bretton Woods. Ja, ja. Nachdem das Festkurssystem aufgelöst war, musste sie auf den Wechselkurs keine Rücksicht mehr nehmen und sie konnte die Geldpolitik, wie es der Sachverständigenrat genannt hat, auf die nationalen Bedingungen hin objektivieren. Ja. Und das hat sie dann auch getan, da hat sie mal allen gezeigt, wie es geht und das war auch wahrscheinlich in damaligen Bedingungen richtig, dass so kräftig
hat die FED dann, ja auch gemacht.
Aber viel später
erst,
ne? Viel später und hat natürlich, guck mal, du hast Anfang der 80er Jahre noch zweistellige Inflationsraten in den USA gehabt, da waren wir schon in einer deutlichen Disinflation und Stabilisierungsphase. Ich finde es außerordentlich wichtig, dass man diese beiden Dinge auch immer mitdenkt, dass das einfach völlig andere Situation ist und dass eine Notenbank in einer Währungsunion einfach auch diesen Gedanken der gesamthaften Funktion einer Währungsunion mit im Blick haben muss. Mich erstaunt allerdings, das wollte ich nochmal sagen, wie weit diese These, man müsse einfach mal jetzt die Zinsen massiv erhöhen, es sei egal, Stabilisierungsrezession sei sowieso unvermeidbar, dann lieber schnell als jetzt, das völlig aus dem Auge verlieren, dieses Argument.
Das ist wohl richtig, da sind wir uns wieder völlig einig, aber damit gibst du ja implizit meinem Argument recht, dass diese konzertierte Aktion, wo es im Wesentlichen bei allen konzertierten Aktionen, auch beim Bündnis für Arbeit, letztlich nur um, sagen wir mal, die Organisation gesamtwirtschaftlich kluger Tarifabschlüsse ging. Darum ging es bei allen konzertierten Aktionen. Ja. Und dafür ist diese Institution für das gegenwärtig sich stellende Problem, finde ich, ich bleibe dabei, ungeeignet.
Ja, da halte ich nochmal dagegen, und zwar aus folgendem Argument. Wenn du hast das vorhin das Bündnis für Arbeit erwähnt. Das war ja das, was Schröder 98 inszeniert hat und darüber sozusagen in einer Situation ja strukturell hoher Unterbeschäftigung, das war ja die Ausgangssituation, etwas zu tun, um Beschäftigungsaufbau möglich zu machen.
Leerstellenmangel gab es dann noch so
Themen. All das zu adressieren. Jetzt haben wir diese strukturellen Argumente nicht mehr. Das führt aber dazu, dass der Staat eine andere Rolle einnehmen kann. Denn wir haben den hohen Beschäftigungsstand, den wollen wir jetzt sichern, aber wir haben eher Fachkräftemangel. Das heißt, es geht eigentlich um Dinge struktureller Art auf der Angebotsseite, die der Staat durch eine weitere Verbesserung der faktischen Einwanderungspolitik, ich finde unser Gesetz von 2020, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, beachtlich. Das ist im internationalen Rahmen auch wirklich liberal und lässt eigentlich alles zu. Unser Problem ist die Umsetzung. Bei der Ausländerbehörde, bei den Städten möchtest du nicht wirklich aufkreuzen, um jemanden anzumelden. Oder bei den Konsularabteilungen in unserer Botschaft auch nicht an vielen Orten. Das heißt, insofern ist Handlungsbedarf, da kann der Staat etwas tun. Er erhöht die Flexibilität der Angebotsseite. Auch über entsprechende Investitionen leistet er einen Beitrag. Aber er kann halt auch mit der Frage der Steuer- und Beitragsfreiheit von Einmalzahlungen so eine Art Nudging für die Tarifvertragsparteien organisieren. Und das, denke ich, ist ein etwas anderer Deal. Damals beim Bündnis für Arbeit ging es im Wesentlichen ja, wie können die Tarifvertragsparteien jetzt hier sinnvolle Lohnpolitik machen. Insofern bettet es sich etwas weiter ein. Die Finanzpolitik hat schon Spielraum. Sie wird sicherlich nicht die kalte Progression einebnen und 12 Milliarden, die sie nicht hat, also zumindest nicht im Rahmen der Schuldenbremse nicht hat, als strukturelles Defizit dann dauerhaft fahren. Denn das wären ja etwa das, was nur die 0,35% das am BIP zulassen im Rahmen der Schuldenbremse als dauerhafte Verschuldung. Die sind aber schon aufgebraucht sozusagen durch all das, was definiert ist. Das, glaube ich, ist nochmal ein Punkt, der es etwas unterschiedlich macht. Also die Finanzpolitik kann einen Rahmen setzen, der den anderen etwas behilflich ist.
Ja, sicher, aber wir sind uns ja jetzt doch da wieder einig, dass du jetzt ein bisschen die Koordinaten doch wiederum verschiebst auf die Tarifpolitik. Die Tarifpolitik ist wichtig, aber die Tarifpolitik ist nicht der Zentralschlüssel, die gegenwärtigen Verteilungswirkungen zu lösen. Da bleibe ich bei.
Ja, ja, aber es geht ja auch eher um die Frage der weiteren Inflationsentwicklung und entstehen dadurch zusätzliche Probleme, weil das da muss auch nochmal wirklich gesagt werden, die Flächentarifverträge natürlich eine hohe Signalwirkung und Bindungswirkung über die eigentliche Tarifbindung im juristischen Sinne hinaus hat, weil es einfach für viele Märkte den Rahmen setzt. Ich meine, wir sollten noch auf einen Punkt am Schluss hinweisen. Wenn man heute am Anfang der Woche, Mitte der Woche die Presse liest, stellen wir fest, wir sind das erste Mal seit 14 Jahren mit einem Defizit in der Handelsbilanz.
Ja. Das letzte Mal war das 1991 nach der Wiedervereinigung, als eine Konsumwelle schwappte. Exakt. Und der Exportweltmeister ist damit auch vom Tisch für die nächste Zeit.
Er ist zumindest jetzt vom Tisch, weil wir Dinge importieren müssen zu Preisen, nicht von den Mengen her, aber zu Preisen, die Importvolumen hochfahren. Und das sozusagen manifestiert nochmal, was du ja auch zu Recht auch deutlich gesagt hast, die Geldpolitik ist vom Inflationsimport herausgefordert und nicht von einem zunächst einmal monetären Phänomen. Das muss man auch, glaube ich, deutlich sagen.
Tja, meine Damen und Herren, wir haben uns heftig gestritten. Jeder hat seine Argumente gebracht. In der Sache sind wir gar nicht weit auseinander, aber im Wording und im Finden der richtigen Plattform, diese Probleme zu thematisieren, damit, glaube ich, werden wir beide leben können. Vielen herzlichen Dank für das sehr muntere und dieses Mal recht kontroverse Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.